Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Kommen wir zu unserem Text. Vielleicht ein Moment, der alles auf den Kopf gestellt hat. Ich meine so einen Wendepunkt, wo irgendwer einen Satz sagt oder eine überraschende Begegnung und plötzlich ist nichts mehr so wie vorher. So ein richtiger Aha-Moment. So ein Riss in der Biografie. Ich weiß noch, wo mich mal jemand bei einer Silvesterfeier beim Spazierengehen von der Seite anhaute und sagte, Jürgen, wenn du heute, ich dachte mir, was für eine schräge Frage, aber die ging mir nicht mehr aus dem Kopf, den ganzen Abend, ja, also es war total komisch, wo bist denn du, ich wusste, das ist so ein Christ, so ein Freikirchler, ja, und der wollte natürlich darauf hinaus, dass wenn man nicht bekehrt ist, in die Hölle kommt, aber trotzdem, ja, also so eine Frage einem einfach zu stellen, ist, fand das schon sehr grob. Wir wollen uns heute jemanden anschauen, der so einen Riss in seiner Biografie hat, nämlich Paulus. Paulus ist bei dem Text, den wir miteinander fortlaufend durchs Neue Testament, deswegen kommen wir jeden Sonntag bei einem anderen Bibeltext vorbei. Paulus ist gerade Gefangener des römischen Statthalters in Caesarea. Caesarea liegt in Israel, liegt am Meer. Und dieser Statthalter Festus, der hat diesen Gefangenen Paulus von seinem Vorgänger einfach mal übernommen und konnte eigentlich mit Paulus gar nicht so richtig viel anfangen. Und ob er sich nicht der örtlichen Gerichtsbarkeit aussetzen will, weil er Angst hat, die lynchen ihn, sagt, stopp, ich bin römischer Bürger, ich berufe mich auf den Kaiser, ich habe das Recht, in Rom beurteilt zu werden. Und jetzt hat Festus also einen Gefangenen, von dem er nicht weiß, was der richtig angestellt hat. Das geht irgendwie so um innerisraelitische, innerjüdische Probleme, die er nicht versteht. Der römischer Bürger ist, also eine maximale Menge an Schutz zugesagt bekommt vom Recht. Und jetzt muss der den nach Rom überstellen und hat keinen blassen Schimmer, was er denn jetzt schreiben soll. Glücklicherweise ja gerade mit seinem Job angefangen als Statthalter und bekommt einen Antrittsbesuch von Herodes Agrippa und dessen Schwester Berenike. Das sind jetzt Juden, zumindest sind die so ein bisschen jüdisch. Und jetzt denkt er sich, super Sache, wenn die kommen, dann lade ich die ein und pack den Paulus mit dazu. Dann soll der Paulus mal denen eigentlich so ein bisschen erklären, worum es geht, was eigentlich Sache ist. Und ich höre mit großen Ohren zu und weiß dann hoffentlich, was ich meinem Kaiser schreiben soll. Das heißt, Paulus in Caesarea vor dem Statthalter plus Herodes Agrippa plus Berenike darf sich verteidigen. Und der spannende Punkt ist, Paulus verteidigt sich eigentlich jetzt gar nicht so dolle. Das macht er schon auch ein bisschen, aber er nutzt die Gunst der Stunde, um eine Geschichte zu erzählen. Und zwar seine persönliche Geschichte mit Gott. Und er macht das in drei ganz einfachen Schritten. Einmal, was war früher, wo komme ich her? Dann, wie bin ich Jesus begegnet? Und wie sieht mein neues Leben mit Jesus aus? Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Was war früher? Apostelgeschichte 26. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich über alles dessen, ich von den Juden angeklagt werde, heute vor dir verteidigen soll. Besonders, weil du ein hervorragender Kenner bist von allen Gebräuchen und Streitfragen, die unter den Juden sind. Darum bitte ich dich, mich langmütig anzuhören. Wie gesagt, es ist eine Verteidigung, aber wir bekommen das, was Christen im Allgemeinen ein Zeugnis nennen. Also Zeugnis, jetzt nicht Schulzeugnis, sondern ein Bericht darüber, wie man zum Glauben gekommen ist. Ein Lebenszeugnis. Und Paulus ist spannend, weil Paulus als Mensch zeigt uns, du kannst absolut religiös sein, extrem religiös. Du kannst von deiner Theologie oder alternativ von deiner Ideologie, deiner Weltanschauung, deinen liebsten Stammtischparolen. Du kannst völlig überzeugt sein und gleichzeitig trotzdem keine Ahnung haben. Das ist das Spannende. Wir lesen mal weiter. Kapitel 26, die Verse 4 und 5. Meinen Lebenswandel nun von Jugend auf, der von Anfang an unter meiner Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden. Sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sekte unserer Religion als Pharisäer lebte. Damit fängt Paulus an. Er berichtet sein Zeugnis. Ich war nicht nur religiös, war nicht nur so ein Mitläufer, ich war nicht nur fromm, ich war ein echter Fanatiker. Vor 20 Jahren, so lange ist das schon her, war er in Jerusalem für seinen religiösen Eifer bekannt. Und dann heißt es hier in Vers 6, und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung, König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? So, und jetzt wird es spannend. Also es geht um die Totenauferweckung. Und Paulus als Ex-Pharisäer durchschaut die Gedanken seiner Ankläger. Er war anklagt und da irgendwas konstruiert. Logisch, das ist, ja, man will ihn ja loswerden. Aber dass dahinter eine brisante theologische Frage steht. Das ist die Frage, ob Tote von Gott auferweckt werden können. Und jetzt fragt ihr euch, warum ist diese Frage denn irgendwie interessant? Ich meine, wenn Gott Gott ist, kann er Tote auferwecken. Er kann alles. Ich meine, der kann eine ganze Welt machen. Ja, da kann er auch die Toten auferwecken. Und genau das, was ich eben sagte, dass Tote natürlich von Gott auferweckt werden können, das ist genau das, was die Pharisäer glaubten. Problem, es gibt da eine zweite Gruppe, das sind die Sadduzäer. Und die Sadduzäer, das waren die, ich nenne sie mal die Liberalen, okay? Und die Liberalen, die Sadduzäer, stellten den Hohenpriester und die managten den Tempel. Und für die Sadduzäer, also für die Liberalen, gab es keine Auferstehung. Es gab auch keine Engel. Es gab auch keinen Geist. Also diese gesamte unsichtbare Welt, an die haben sie nicht geglaubt. Die hatten, wenn man so will, mit dem ganzen Übernatürlichen ein echtes Problem. Aber ihr merkt schon, wenn die der hohe Priester sind, wenn die den Tempel managen, die stellen politisch ein Schwergewicht dar. Das sind die, die hinter der Anklage gegen Paulus stehen. Warum? Weil die Angst haben. Die haben Angst, dass Paulus mit dem, was er erlebt hat, da ist er ein Toter auferstanden, nämlich Jesus. Und der ist ihm ja begegnet. Dann verlieren diese Leute ihre Deutungshoheit. Dann verlieren sie ihre Macht. Und deswegen gehen sie als Ankläger so auf diesen Paulus los. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, überlegt euch mal, dann müssten die hohen Priester zugeben vor dem Volk, wir haben die ganze Zeit was Falsches geglaubt. Ja, wer macht denn das? Mal ganz ehrlich. Ja, stell dir vor, du würdest dir einen Politiker vorstellen, der sagt, ach ja, übrigens, das mit der Atomkraft war eine doofe Idee. Ja, sowas, das haben wir gerade so ein bisschen, ja, dass das kommt und alle schütteln den Kopf und sagen, ja, das fällt euch aber spät ein. Ja, hier ist das noch viel, viel schlimmer. Stell dir vor, so ein hoher Priester sagt, ja, und übrigens, wir haben das zwar falsch gesehen, aber wir haben auch aus Versehen den Messias umgebracht deshalb. Ja, das kommt einfach nicht gut. Das kann man nicht machen. Und weil Paulus weiß, wie das System, die Politik, weiß er auch, egal, was die an Anklagepunkten vorschieben, in Wirklichkeit geht es um diese eine Sache. Ist dieser tote Jesus wirklich auferstanden? Ist Ostern eine Realität? Weil wenn Ostern eine Realität ist, dann ändert Ostern alles. Dann ist das ein Einschnitt in die Geschichte, der so tief geht, dass an diesem einen historischen Ereignis sich wirklich alles festmacht. Dann ist die Frage, wie du dazu stehst, die eine Frage, die du im Leben nicht falsch beantworten darfst. Und Paulus war Teil dieses Systems, er weiß, wie die Leute ticken und er weiß, dass sie bereit sind, über Leichen, im wörtlichen Sinn über Leichen zu gehen, um ihre Macht zu erhalten. Ich lese mal weiter, ab Vers 9. Er beschreibt immer noch sich in der Vergangenheit, wo er herkommt, wie er damals auf der falschen Seite stand. Ich meinte freilich bei mir selbst gegen den Namen Jesu, das heißt gegen die Person, gegen den Namen Jesu des Nazareas viel Feindseliges tun zu müssen. Was ich auch in Jerusalem getan, der Heiligen, gemeint sind die Christen, habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Maßen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und ihr merkt sofort, Paulus ist einer, der von sich überzeugt ist, dass er die Wahrheit gepachtet hat. Also, das ist so ein echter, der denkt, diese Jesus-Bewegung ist brandgefährlich, dieser Jesus ein Irrlehrer. Alles, was die Christen glauben, ist absolute Gotteslästerung. Und deswegen, wenn Christen irgendwo eingesperrt, enteignet, umgebracht wurden, er war dafür. Und er war nicht nur ein Mitläufer, er war Anführer dieser Verfolgung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere in diesem jungen Paulus wieder. Ich weiß nicht, wie ihr früher drauf wart. Vielleicht gab es da auch so eine Sturm- und Drangphase, wo man so ein bisschen unnachgiebig, dogmatisch, wo man hat die Wahrheit gepachtet, ja. Ich kann jeden anderen beurteilen, ja. So wie Paulus, der für sich 100% sicher ist, ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Und der überhaupt nicht merkt in diesem Moment, dass er dabei ist, gegen Gott, gegen die Wahrheit Gottes zu kämpfen. Für mich ist das die tragischste Form von Blindheit, die ein Mensch haben kann. Wenn man denkt, ich habe den Durchblick, ich weiß, wie der Hase läuft, ich bin der Checker. Und in Wirklichkeit tappe ich völlig im Dunkeln. Das ist wirklich tragisch. Solchen Leuten kann man ein Stück weit fast nicht helfen, weil die wissen ja, dass sie richtig sind. Und sie sind trotzdem komplett auf der falschen Seite. Das ist Paulus früher. Da kam er her. Paulus, der Christenverfolger. Übrigens, viele Leute durchlaufen so eine Phase, ich nenne es mal der Gewissheit. Gibt auch die Möglichkeit absoluter Skepsis. Ja? Wir leben ja in der Postmoderne, wo man alles anzweifeln darf und nur wer zweifelt, glaubt richtig. Also von daher, das hat sich ein bisschen erweitert. Viele Leute haben so eine Phase, wo sie entweder alles in Zweifel ziehen oder 100% wissen, wie es richtig ist. Die gute Nachricht von hier vorne lautet, diese Phase ist häufig nur der Anfang deiner Geschichte mit Gott, nicht das Ende. Weil Gott kennt dich und Gott weiß, was du brauchst, um ans Ziel zu kommen. Also, soweit, was war früher? Machen wir die nächste Phase. Wie ist Jesus Paulus begegnet? Und lasst mich am Anfang die Kernaussage dieses Teils präsentieren. Glaube an Gott beginnt nicht mit einer schlauen Theorie, sondern damit, dass Gott uns begegnet. Das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich könnte es auch anders ausdrücken. Ich könnte auch sagen, du bist viel mehr Bauch und Schmerz als Hirn und Logik. Das nochmal, du bist viel mehr Bauch und Schmerz als Hirn und Logik. Und deswegen nimmt Paulus jetzt den Festus und den König Agrippa und die Berenike. Er nimmt sie mit hinein in diesen einen Moment, in den Tag, der tatsächlich alles verändert hat. Apostelgeschichte 26, 12 bis 15. Der Tag, an dem seine ganze Selbstsicherheit zerbrochen ist. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, hat er ja gerade gesagt, ich war der Typ, der quasi in ganz Judäa und bis über die Grenzen hinaus die Christen verfolgt hat. Jetzt also Richtung Damaskus. Was passiert auf dem Weg nach Damaskus? Sah ich mitten am Tag auf dem Weg, König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: ich bin Jesus, den du verfolgst. Wahnsinn. Also Paulus im Rahmen seines Wütens gegen die Christen auf dem Weg nach Damaskus, er will wieder Christen verfolgen, er hat Vollmacht und Erlaubnis von den Hohenpriestern. Wie gesagt, er ist Kenner der politischen Szene. Er war einer, den man damals auch instrumentalisiert hat für die eigenen Belange. Deswegen, wenn er sagt, ich weiß, wovor die Angst haben, könnt ihr mir ruhig glauben, ich kenne die wirklich gut. Und dann auf dem Weg nach Damaskus, mitten am Tag, also da ist mitten am Tag, es ist Mittag, die Sonne scheint schon relativ hell. Und dann gibt es plötzlich ein Licht, noch mal heller als die Mittagssonne, wie gesagt, ziemlich hell. Und er und die anderen fallen auf die Erde nieder. Und da fällt er nicht nur auf die Erde, sondern mit diesem auf die Erde fallen zerbricht tatsächlich sein Weltbild. Saugst du mich? Das ist die Stimme. Und ich finde es grandios, wie Jesus einer ist, der sich mit den Seinen solidarisiert. Du verfolgst Christen? Okay, dann hast du Jesus gegen dich. Wer Christen einsperrt und verfolgt, das ist jemand, der sich mit dem Christus anlegt. Gute Nachricht, das Umgekehrte gilt auch. Du magst Christen, du kümmerst dich um Christen. Wunderbar, wer Christen Gutes tut, der wird von Gott nicht vergessen. Das wird mehrfach von dem Herrn Jesus betont. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jetzt, der liegt auf dem Boden, ja, und hört diese Stimme. Und er kann nur eines tun, der kann nur völlig fassungslos fragen, wer bist du, Herr Kyrios? Wer bist du? Was willst du noch sonst fragen? Und dann bekommt er vom Himmel die Antwort, die wirklich alles auf den Kopf stellt. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und ich finde das so großartig, Gott diskutiert gar nicht. Er schickt dem Paulus keine Bücher, keine Traktate, keinen Chatbot. Nee, das macht er nicht. Er spricht ihn einfach an. Er sagt, ich bin's. Und er beweist ihm damit, dass der Jesus, den Paulus für einen toten Betrüger hielt. Er dachte, er ist alles erfunden. Die Christen haben sich was zusammengereimt. Das stimmt gar nicht. Der verrottet irgendwo an der Stelle, die keiner weiß. Der lebt. Der lebt. Paulus begegnet hier nicht einer neuen Lehre. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, sondern einer Person. Und genau darum geht es, dass wir einer Person begegnen. Das ist der Unterschied. Versteht ihr? Das ist der Unterschied zwischen dem Christentum und dem Islam. Christentum und Buddhismus, Christentum und letztlich auch Judaismus. Der Unterschied ist, ich verkaufe dir keine neuen Regeln. Ich möchte, dass du einer Person begegnest. Christentum besteht nicht darin, dass ich ein paar Regeln abhake, so nach dem Motto, 10 Gebote, Predigt, check. 1. Korinther 13, Liebesgebot, check. Dreieinigkeit, check. Auferstehung, check. Christentum ist das nicht. Christentum ist viel radikaler. Wenn es denn nur das wäre, es wäre so herrlich einfach, oder? Christentum ist die Begegnung mit einem Auferstandenen, mit einem Gott, der Mensch wurde, für deine Sünde gestorben und dann wieder auferstanden ist, um zu sagen, ich will dich. Ich bin die lebendige, ausgestreckte Hand Gottes, die Gott dir entgegenstreckt, um zu sagen, es gibt einen Neuanfang für dich. Radikaler kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen. Lass uns verstehen, auf dem Weg zum Glauben kann man kann sich gute Argumente anhören. Ja, man kann gute Argumente austauschen. Am Ende wird es die persönliche Beziehung, die persönliche Begegnung mit Gott sein, die dich entweder umhaut oder nichts und niemand kann dich überzeugen. Es ist die persönliche Begegnung mit dem, der dich durch und durch kennt, der deine tiefsten Geheimnisse kennt, der deine Schattenseiten kennt, der weiß, welchen Dreck du an deinem Stecken hast. Und der sagt, ich kenne dich, ich durchschaue dich, wie man eine frisch geputzte Fensterscheibe durchschaut. Und ich will dich trotzdem. Wie sieht's aus? Möchtest du von vorne anfangen? Die Begegnung mit dem macht Christentum zum Christentum. Wir müssen das immer wieder uns selber gut vor Augen halten, weil ich glaube, wir alle neigen dazu, aus Christentum eine Religion zu machen und diese persönliche Beziehung irgendwann zu vergessen. Lasst uns eine kleine Interaktion machen. Deswegen habt ihr ja diese Klemmbretter. Ich hatte gesagt, Paulus präsentiert sein Zeugnis in drei Schritten. Was war früher? Wie bin ich Jesus begegnet und wie sieht mein neues Leben mit Jesus aus? Ihr müsst jetzt noch gar nicht schreiben, ihr müsst jetzt erstmal kurz innehalten und überlegen, okay, ich gebe mir mal 30 Sekunden, wo ich drüber nachdenke, für mich drüber nachdenke. Und das ist jetzt für die unter uns, die natürlich Jesus schon begegnet sind. Das ist ja irgendwie logisch. Wie war das in meinem Leben? Wenn du an das Früher denkst, was hat mein Leben früher, bevor ich Jesus begegnet bin, geprägt? Unumstößlichen Überzeugungen, wo kamen die her? Ja, darüber sollt ihr mal kurz nachdenken, nicht lange. Das Zweite, wo ist dieses Licht in mein Leben eingebrochen? Wo war das, dass Jesus mir begegnet ist? Und dann, was ist dann eigentlich neu geworden? Du kannst auch darüber nachdenken, wo rüttelt Gott gerade jetzt an meinem Leben? Okay, ich gebe euch einfach mal 30 Sekunden Zeit. Denkt mal über diese drei Punkte nach. Was hat mein Leben geprägt vorher? Wo war dieser Aha-Moment? Was verändert sich gerade? 30 Sekunden, einfach mal drüber nachdenken. Was war früher? Wo war dieser Moment, wo Jesus den Schalter umgelegt hat und ich wusste, jetzt ist es soweit? Und was hat sich geändert? Okay, wenn ihr das habt, versucht das bitte mal aufzuschreiben. Ich habe euch da auf eurem Blatt ein bisschen Platz gelassen. Auf der Rückseite müsste das schon sein. Schaut mal, hier, da. Also einfach mal so zu jedem einen Satz, dass ihr das für euch mal formuliert. Und du freust dich jetzt, weil die lernen jetzt alle Zeugnis geben und merken das gar nicht, nicht wahr? Ja, genau. Also einfach ein Satz. Wo komme ich her? Und du kannst da hinschreiben, ich komme aus einem christlichen Elternhaus, ich habe nie an Gott gezweifelt. Ja, dann ist das einfach so. Freu dich wie ein Kullerkeks. Ja, kannst auch sagen, ich komme aus der Droge und musste erstmal richtig abstürzen. Ja, dann ist das so. Wir haben alle eine Vergangenheit. Und wo ist Jesus in mein Leben eingebrochen? Und was ist neu geworden? Wenn dir die Zeit nicht reicht, nimm es heute Abend mit. Ja? Also das ist jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen überfordernd gewesen, so huppladihopp. Aber diese Dreiteilung kann, wenn du sie mal aufgeschrieben hast, dir wirklich eine Hilfe sein, wenn jemand dich fragt, warum bist du eigentlich Christ? Ja? Naja, schau, früher war ich so, ist mir das passiert und jetzt bin ich so. Deswegen bin ich Christ. Ja, ist gut, wenn man das mal aufgeschrieben hat. Und jetzt kommt der Clou. Das, was da vor dir steht, diese drei Punkte, dein Leben, das ist fürs Christsein. Ich sage das nochmal, das, was du da vor dir stehen hast, ist dein bestes Argument fürs Christsein. Und wenn du jetzt denkst, Jürgen, das überzeugt doch niemand, dann kannst du sagen, es hat mich, das kann ich dir sagen, es hat mich persönlich überzeugt. Und wenn das für andere Menschen nicht reicht, ganz ehrlich, was soll ich ihnen noch anbieten? Ein Buch mit Antworten auf apologetische Fragen? Ich meine, ich lebe mit Jesus, weil. Und wenn du sagst, das geht mir am Popo vorbei, dann kann ich dir einfach nicht helfen. Ich habe nicht mehr anzubieten. Ich habe einfach nicht mehr anzubieten. Wenn wir als Ehepaar dir erzählen, wie Gott in unser Leben hineingetreten ist, wie er uns geführt, getröstet, wie sein Wort uns geprägt, wie er uns auf vielfältige Weise beschenkt hat und du sagst, papperlapapp, dann kann ich dir einfach nicht helfen. Natürlich kannst du sagen, ja Jürgen, das ist deine Sicht auf Religion. Trotzdem mein bestes Argument für die Echtheit des Evangeliums. Ja Jürgen, aber es gibt ganz viele Christen, die sind ganz komisch. Stimmt, das weiß ich auch. Keine Frage. Dafür kann ich aber nichts, verstehst du? Und ich kann dir nur mein Leben anbieten. Ich will auch das Verhalten anderer Christen nicht verteidigen, weil das ist nicht mein Job, das ist ihr Leben und das müssen sie irgendwie mit Gott auf die Reihe kriegen. Und mir ist schon klar, dass Christen nicht immer das attraktivste und einladendste Leben fürs Evangelium spielen. Nichtsdestotrotz, ich kann dir sagen, wie Gott sich in meinem Leben offenbart hat und wie er mich meine Berufung geführt hat und was es mir bedeutet. Und deswegen, das, was du da stehen hast, ist dein bestes Argument. Ich bin wirklich davon überzeugt, nichts auf dieser Welt hat mehr Kraft, mehr Überzeugungskraft, als ein ehrliches Zeugnis von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Wisst ihr auch warum? Weil jeder von euch lebt in derselben Welt und jeder von euch weiß, ihr werdet permanent angelogen. Das da draußen ist alles eine einzige Hochglanzbroschüre, da ist nichts Wahres dran. Und wenn du sagst, ich habe das irgendwann durchschaut und ich kann dir einfach nur ganz ehrlich sagen, so sieht es bei mir aus, mit Höhen und Tiefen, ja, mit Chancen und Risiken und Nebenwirkungen, okay, dann kann der andere entscheiden, will ich das auch. Kommen wir zu meinem letzten Abschnitt. Was war früher? Wie ist Jesus in mein Leben hineingetreten? Und jetzt, wie sieht mein neues Leben mit Jesus aus? Wie ging es bei Paulus weiter? Und eines muss uns klar sein, in dem Moment, wo Jesus in unser Leben hineintritt, ein Auferstandener, in diesem Moment bekommt mein Leben eine ganz neue Perspektive. Jesus lässt einen kaputten Paulus nicht wimmernd im Staub liegen und sagt, dich brauche ich nicht mehr, du hast es komplett. Es ist genau das Gegenteil, Vers 26. Da heißt es, da bekommt Paulus einen Auftrag, aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Wahnsinn, der liegt im Staub, hat alles falsch gemacht, ist die Speerspitze der Christenverfolgung und was macht Gott? Er sagt, ich habe einen Job für dich. Jobbeschreibung, Zeuge und Diener, ja, sprich Missionar. Was hältst du davon? Ja? Du warst immer gegen die Leute, ich würde dich gerne auf meiner. Das ist so, als würdest du jemanden abwerben, als würde OpenAI ja, sich jemanden schnappen von Anthropic und würde sagen, hey, wir werben dich ab, du machst da so einen guten Job, ja, wir brauchen dich in unserer Company. Das ist das, was hier passiert. Einfach großartig, einfach absolut großartig. Und die Weite und die Barmherzigkeit Gottes einfach zu sagen, natürlich hätte ich dich mit einem Wort in ein Häufchen Asche verwandeln können. Ja? Ich hätte dich auch wimmernd da liegen lassen können und du hättest, was weiß ich, die nächsten 30 Jahre Migräne gehabt. Natürlich wäre das Gott möglich gewesen. Aber er macht es nicht. Er sagt, ich hätte dich gerne als Mitarbeiter. Vers 17, ich werde dich herausnehmen oder retten, könnte man auch übersetzen. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Also er verspricht ihm, ich werde dich in diesem Job, den ich dir gebe, ich werde deine Rettung sein, was nicht unbedingt bedeutet, dass alles easy war. So, was ist sein Arbeitsauftrag? Was soll er tun? Also er wird zu den Heiden, zu den Nationen, zu den Nicht-Juden gesandt. Wie lautet der Auftrag? ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Paulus, ich habe einen Job für dich. Du gehst zu den Heiden, weil für die Juden habe ich schon den Petrus. Ja? Du machst die andere Gruppe. Die ist ein bisschen größer, ein bisschen herausfordernder, genau dein Kaliber. Ja? Da brauche ich so einen Spinner wie dich. Okay. Und übrigens, du predigst denen das Evangelium. Was passiert, wenn die das Evangelium annehmen? Vier Dinge. Erstens, die Augen gehen auf. Also das Evangelium gepredigt lässt mich die Welt mit den Augen Gottes sehen. Gott konfrontiert mich durch das Evangelium mit der Realität. Paulus versteht vor Damaskus, wo seine Augen aufgehen, ich bin auf der falschen Seite, ich habe mich verrannt. Ich dachte, ich wäre für Gott unterwegs, bin ich nicht. Und diesen Aha-Moment, den soll Paulus jetzt im Leben anderer Leute hervorbringen. Ich möchte, dass du Leute dahin bringst, dass ihnen die Augen auf, dass sie merken, ich habe ein Problem. Ich bin jahrzehntelang in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt muss ich mal innehalten. Jetzt muss ich mal wirklich nachdenken. Kann da was dran sein an diesem Jesus, an diesem Thema Auferstehung? Kann es wirklich sein, dass Gott mein verkorkstes Leben nochmal in seine Hand nehmen und neu machen will? Kann das sein? Augen öffnen. Zweiter Punkt. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Geöffnete Augen sind nur der Start. Damit geht's los. Jetzt ist die Frage, was machst du mit dem Wissen, was du bekommst? Willst du eine Entscheidung treffen? Willst du den Neuanfang? Willst du raus aus der Finsternis? Willst du den Einfluss des Teufels und des Bösen auf dein Leben brechen? Willst du das? Nochmal, Bekehrung zu Gott ist ein willentlicher Akt. Der will gut überlegt sein. Jesus sagt, mach es nicht vorschnell. Überleg dir die Kosten. Bist du dazu bereit? Weil, wenn du den Schritt gehst, kostet es dich dein altes Leben. Du bekommst Jesus in dein Leben als Retter und Herrn. Ein Paulus, der sich bekehrt, kann nicht weitermachen mit seiner Christenverfolgung. Das geht nicht. Wenn ich mich bekehre, fange ich an, dem Herrn Jesus zu dienen. Und das ist irre, was dann passiert. Wisst ihr, da machen Schüler plötzlich ihre Hausaufgaben. Warum? Weil sie Christen sind und wissen, ich mache das für Jesus. Ich mache das auch nicht für meinen dusseligen Lehrer. Jesus ist der Chef in meinem Leben. Da gibt es Leute wie mich, die unglaublich gerne alleine sind und die öffnen ihre Wohnung für Mitbewohner. Ja, oder laden einmal im Monat irgendwelche Leute ein zum Essen. Da werden die Faulen plötzlich fleißig. Die Zornigen, die Ungeduldigen, werden total langmütig. Die Diebe fangen plötzlich an, Almosen zu geben. Die Lügner sagen die Wahrheit, die Hochmütigen werden demütig, die Verbitterten werden versöhnlich, die Unsteten werden treu, die Ängstlichen werden plötzlich mutig und so weiter. Das ist Bekehrung. Dass wir das nur gut verstehen. Mein altes Leben ist alt, kommt in die Tonne, Deckel drauf. Und dann fange ich an, neu. Ja? Und ich fange an, wirklich neu zu denken. Was heißt das jetzt für mich? Was heißt es für mich, dass Jesus Herr ist in meinem Leben? Ich lerne von ihm. Und auf diese Weise bekomme ich, das dritte steht hier, Vergebung, da hinten Vergebung der Sünden. Gott vergibt mir meine Sünde. Wenn du sagst, ich schäme mich für mein Leben. Da gibt es Dinge, auf die bin ich echt nicht stolz. Und da weiß ich, die würde ich am liebsten ungeschehen machen. Und da hätte ich gerne Vergebung von Gott. Da weiß ich, da habe ich, das war nicht okay. Die Bekehrung bringt Vergebung der Sünden. Warum? Einfach weil Jesus am Kreuz für unseren ganzen Mist bezahlt hat. Und dann heißt es am Ende, und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Die Großzügigkeit Gottes fasziniert mich immer und immer wieder. Gott beschenkt dich heute mit geöffneten Augen, mit einem Neuanfang, mit Vergebung und mit ewigem Leben. Und dann denkst du, tschakka, das war wirklich gut. Und dann sagt Gott, und übrigens, das Beste, das kommt noch. Und du denkst, wie, das Beste kommt noch. Ja, ich habe da ein Erbe für dich. Das eigentliche Leben, nach dem du dich sehnst, das liegt in der Zukunft. Das hier ist nur das Qualifying. Hier geht es nur darum, mich zu finden. Hier musst du nur kapieren, was das Evangelium ist. Wirklich gut. Wirklich das Leben, für das dem du dich sehnst. In Gemeinschaft mit all den anderen, die das auch gecheckt haben. Das kommt. Das ist das, was hier steht. Wir bekommen ein ewiges Erbe, eine ewige Zukunft. Wir haben eine Hoffnung, als Teil einer geistlichen Familie richtig abzusahnen. Letzter Text, Kapitel 26, Vers 19. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Merkt ihr, Paulus liegt im Staub. Und Gott sagt, ich hätte dich gerne als meinen Mann. Mit der vielleicht größten Aufgabe, die ich in der Bibel nach dem Kreuz zu vergeben habe. Wie sieht's aus? Willst du oder willst du? Hier, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Paulus, du kannst dich entscheiden. Ich habe hier eine neue Berufung. Möchtest du die annehmen? Willst du dein altes Leben hinter dir lassen? Oder willst du der bleiben, der du bist? Der alte Paulus, der Christenverfolger. Willst du weiterhin in der Verblendung leben? In der Finsternis? Willst du weiterhin dich vom Bösen beherrschen lassen? Oder willst du neu anfangen? Das ist die Frage. Und Paulus sagt, Paulus ist ja nicht blöd. Er denkt sich, das ist ja überhaupt, ich verliere alles, um die Ewigkeit zu gewinnen. Natürlich nehme ich das mit. Ganz ehrlich, ja, wer könnte da Nein sagen? Ist doch Wahnsinn, das ist doch logisch. Und deswegen, natürlich habe ich Ja gesagt, sagt Paulus. Ich war der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Ich hätte Nein sagen können, aber welcher Dödel würde das denn tun? Ja? Also in meiner Position, ich möchte Gott dienen und stelle plötzlich, hallo? Ja? Und Gott macht mir freundlicherweise, bevor er mich umbringt, ja, weil er zornig auf mich ist, er macht mir freundlicherweise klar, dass er mich gerne in seinem Team hätte. Ja, ja, Halleluja, Amen. Ja, der Tod kommt. Vorher muss man rüber auf die richtige Seite. Und deswegen bleibt jetzt am Ende nur die Frage, wo stehst du? Und es gibt ja irgendwie nur zwei Möglichkeiten für die, die hier im Saal sitzen. Entweder auf der Suche und du spürst irgendwie, da ist eine Lücke in meinem Leben. Ich würde gerne mehr wissen. Ich würde gerne wissen, warum diese Spinner hier jeden Sonntag Gottesdienst feiern, warum die so begeistert von Jesus sind, was das soll. Und wenn du sagst, ehrlich, ich möchte das verstehen, dann ist das hier dein Ding, der Alpha-Kurs, okay? Dann gehst du dahin. Und wenn du sagst, ich verstehe nicht, was Alpha-Kurs ist, 17.15 Uhr, der Initiator sitzt da drüben in der Ecke, der wird dir jede Frage beantworten. Dann kannst du sagen, ist das was für mich oder nicht? Geh dahin, klär das heute. Zweiter Punkt, du sagst, ich bin schon Christ, Alpha-Kurs brauche ich nicht, okay? Dann will ich dir Mut machen, deine Geschichte zu erzählen. Drei Teile. Was war früher? Wie habe ich mich bekehrt? Was ist heute anders? Trau dich, deine Geschichte zu erzählen. Trau dich, für Momente zu beten, wo du Zeugnis wirst. Nimm die Flyer mit, bete dafür, dass du in der nächsten Woche einer Person diesen Flyer in die Hand drücken kannst und sagen kannst, weißt du was, so sah es bei mir aus, ich habe den Eindruck, bei dir sieht es ähnlich aus, das war für mich der Wendepunkt, den brauchst du auch, ja. Heute ist es so, hier ist der Flyer, damit du weißt, wie es geht. Trau dich, das zu sagen. Trau dich, Menschen einzuladen. Und trau dich, wer könnte der Mensch sein, der gerade auf dem Weg nach Damaskus ist und der mich als sein Licht braucht? Das ist die Frage. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.